Jetzt freue ich mich, in einer Ringvorlesung Macht jemanden zu begrüßen, der in einer philosophischen Ringvorlesung Macht niemals fehlen dürfte, hätte fehlen dürfen. Professor Kurt Röttgers, Professor für praktische Philosophie an der Fernuniversität Hagen und einer derjenigen, eigentlich derjenige, der sich wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum am kontinuierlichsten, intensivsten, ausführlichsten und historisch kenntnisreichsten mit dem Machtproblem, mit dem Machtbegriff und mit dem Motiv, um es noch etwas weiter zu umschreiben, Macht in der Philosophiegeschichte, aber auch in der Geschichte der angrenzenden Disziplinen beschäftigt hat. Kurt Röttgers gibt auf seiner Homepage als Arbeitsschwerpunkte an Sozialphilosophie, Geschichtsphilosophie, Wirtschaftsphilosophie. Aus langjähriger Anschauung, aus unmittelbarer Nähe kann ich sagen, das ist maßlos untertrieben. Also, die schon erwähnte philosophische Begriffsgeschichte spielt eine große Rolle, die politische Theorie insgesamt, aber auch Theorien der Sprache, des Textes, des Zeichens, des Schweigens. Also im Grunde ja, mehr als Sprachphilosophie, die auf Text- und Zeichenfragen insgesamt ausgeweitete einschlägige Philosophie, auch moderner, postmoderner Prägung ist seine Domäne. Und ein weiterer wichtiger Punkt sind theoretisch-philosophische Themen, auf die komme ich gleich noch im Zusammenhang mit den Publikationen zur Sprache, ganz klassischer Natur, etwa der Begriff der Kritik und Fragen nach dem Paradigma Geschichte jenseits dessen, was man einfach so normalerweise unter dem Stichwort Geschichtsphilosophie erwartet. Etwa Fragen nach der narrativen Struktur des Erzählens von Geschichten und Fragen nach der Temporalstruktur, also zeitphilosophische Fragen sozusagen im Nacken geschichtsphilosophischer Fragestellungen. Ich nenne einige Schriften aus dem umfangreichen Publikationsverzeichnis. Ich nenne jetzt nicht nur diejenigen, die sich mit Macht beschäftigen, das alleine wäre schon eine ganze Menge. Ich lasse von denen einige weg, insbesondere aus dem Bereich der Aufsätze, sondern ich nenne einfach einige interessante und empfehlenswerte Bücher aus dem Werk von Kurt Röttgers. Ich fange historisch gesehen bei den Älteren an und steigere mich dann Richtung Neuere. Es gibt die publizierte Dissertation Kritik und Praxis zur Geschichte des Kritikbegriffs von Kant bis Marx. Bis heute ein Klassiker, der Klassiker zum Begriff der Kritik und auch zu diesem Zeitabschnitt, der ja eine Phase des dramatischen Umbruchs in der Philosophie markiert, Kant bis Marx. Dann, ich glaube, mein Lieblingsbuch, Der kommunikative Text und die Zeitstruktur von Geschichten, Freiburg, München 1982. Ein Sammelband Texte und Menschen, Würzburg 83. Und dann einschlägig das Buch Spuren der Macht, Begriffsgeschichte und Systematik, Freiburg, München 1990. Von diesem Buch gibt es eine zweite, erweiterte Auflage, die im Internet veröffentlicht ist, unter einer Adresse, die zu kompliziert ist, als dass ich sie jetzt vorlese. Sie können sich die nicht merken. Sie ist aber auf der Homepage, auf der Fernuni Homepage unter dem Stichwort Fakultäten, glaube ich, heißt das inzwischen wieder.
Ja.
Also wenn man sich durchklickert bis zur Philosophie, gibt es ein ausführliches Publikationsverzeichnis. Da ist diese URL auch angegeben für die aktuelle Fassung des Buches Spuren der Macht. Jetzt überspringe ich einige Aufsatzbände, stimmt auch nicht ganz, aber einige Monographien und komme auf die beiden neuesten. Metabasis, Philosophie der Übergänge, erschienen in Magdeburg 2002 und ein Text mit dem attraktiven Titel Teufel und Engel, Bielefeld 2005. Ich glaube, ich belasse es dabei, ich könnte jetzt noch eine Fülle von Aufsatzpublikationen und auch sehr interessante kleinere Schriften und noch viel interessantere Netzpublikationen, die es nur im Netz gibt, nennen. Ich verweise nochmal auf diese Fernuni-Homepage für Interessierte. Der Vortrag, auf den wir uns jetzt freuen, heißt Die Modaltheorie der Macht. Und wir haben das, also ich habe im Vorfeld Wir hatten ja natürlich Kommunikation über diese Einladung hierher. Ich kann also verraten, dass dieser Vortrag nicht nun quasi ansetzt auf dem Überlegungsniveau oder in der Überlegungsphase zum Problem Macht, die sich dokumentiert in diesem großen Buch Spuren der Macht, sondern so etwas wie eine Wiederaufnahme des Themas zur Voraussetzung hat. Das heißt, Herr Röttgers forscht im Moment auch wieder dezidiert am Thema Macht und publiziert dazu wahrscheinlich auch demnächst etwas Neues. Soweit zur Vorrede, wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank zunächst mal für die Einladung, hier in dieser Vorlesungsreihe sprechen zu dürfen. Dann natürlich auch für diese einführenden Worte, die mir ja schon fast peinlich waren, so emphatisch waren sie. Ich hoffe, Sie haben nicht alles geglaubt in dem Erwartungshorizont, sodass ich nicht in der schwierigen Lage bin, jetzt Erwartungen enttäuschen zu müssen. Der Machtbegriff ist ein deswegen schwieriger Begriff, weil er auf der einen Seite ein umgangssprachlicher Begriff ist, auf der anderen Seite natürlich auch ein wissenschaftlich disziplinierter Begriff sein soll. Und genau das erzeugt natürlich bei bestimmten Begriffen immer wieder Probleme, denn wir schleppen dann, weil wir die Umgangssprache ja nicht loswerden, wir schleppen dann immer Vorstellungen aus der Umgangssprache mit in die wissenschaftliche Begriffsbildung ein, und das tut nicht gut. Ich will Ihnen das an einem Beispiel erläutern. Sie werden vielleicht die Reklame der Bild-Zeitung in der letzten Zeit bemerkt haben. Dort heißt es: Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Das klingt zunächst mal gut und eingängig, ist aber Unsinn. Es hat die Struktur eines Satzes wie, ich formuliere das jetzt mal in einem anderen Beispiel: Jeder Blitz braucht ein Gewitter, damit er zum Leuchten kommen kann. Daran sehen Sie, dass es Blödsinn ist und dass diese Redeweise, wie die Wahrheit hier thematisiert wird, so tut, als gäbe es da so einen großen Teich, in dem die Wahrheiten, die Blitze und die Babys schwimmen und dann irgendjemand kommt und sie aus dem Teich holt und sie zur Welt bringt. Das ist natürlich Unsinn, aber wodurch ist das nahegelegt? Natürlich ist es dadurch nahegelegt, dass diese Wörter bei uns Substantive sind, zu Deutsch Dingwörter. Das heißt, mit der Suggestion arbeiten, als handle es sich dabei um Dinge, die man in irgendeiner Weise wie Dinge traktieren kann. Und so reden wir oft auch über Macht. Wir reden so, als könne man Macht wie ein Ding besitzen oder auch nicht besitzen, als könne man sie abgeben oder erwerben, verlieren zum Beispiel, oder als könne man sie wie ein Werkzeug gebrauchen oder missbrauchen, ist ja eine geläufige Redewendung, der Missbrauch der Macht. Um nun eine möglichst große Distanz von einer solchen umgangssprachlich infiltrierten Redeweise zu ermöglichen, werde ich in sehr große Distanz dazu gehen, sowohl was die Sache betrifft, als auch was die historischen Dinge betrifft, die ich bemühen werde. Ich werde auch über die Antike, über das Mittelalter und die frühe Neuzeit hier sprechen. Das braucht Sie also nicht zu wundern. Ich komme dann wieder zurück zur Gegenwart, keine Sorge. Das Wortfeld von Macht ist in den europäischen Sprachen durchaus unterschiedlich organisiert. Potentia und Potestas, Pouvoir und Puissance, Power and Authority zum Beispiel, sind durchaus nicht eins zu eins ineinander zu übersetzen, wobei jeweils jedoch die Nebenbedeutungen von Möglichkeit und von Vermögen in den Machtbegriff hereinspielen. Bemerkenswert scheint mir, dass sowohl das germanische Wort Macht, das ja mit dem im Althochdeutschen verschwundenen Mack zusammenhängt, also was, wie man in der Umgangssprache noch sagen kann, das mag so sein, dann meint man ja nicht dieses Mögen im Sinne von lieben, to like, sondern im Sinne, das kann so sein, das mag so sein. Diese Redeweise ist sonst weitgehend natürlich im Deutschen verloren gegangen. Also dieses Germanische macht als auch das Romanische Potentia und seine neusprachlichen Nachfolger auf die Grundbedeutung eines Könnens zurückgeführt werden, die ebenso allgemein auf einen natürlich vorlogischen Begriff der Möglichkeit verweisen. Aufgrund dieses doppelten semantischen Ursprungs ist Macht einerseits im Rahmen einer Handlungszurechnung dasjenige, was einer kann, andererseits im Rahmen einer Weltzurechnung das, was geschehen kann. Ontologisch sich fundierende Konzeptionen von Macht gehen dann oft davon aus, dass die Realität eines Geschehens vom Zusammentreffen dieser beiden Aspekte abhängt. Danach kann einer noch so fähig sein, bezieht er sein Können auf real Unmögliches, wird natürlich nichts geschehen. Und es mag so allerlei möglich sein, wenn kein Fähiger diese Möglichkeiten ergreift, wird ebenfalls kaum etwas passieren. Diese beiden Komponenten mag man nun den Vermögensbegriff von Macht nennen, der den Handlungstheorien der Macht zugrunde liegt, und den Möglichkeitsbegriff von Macht, der den Systemtheorien der Macht zugrunde liegt. Für die ontologisch begründeten Machtkonzeptionen taucht dann allerdings schnell das Problem auf, ob man auch dasjenige eine Macht nennen darf, was nie auf objektive Realisationsmöglichkeiten trifft. Also eine Macht, die nicht real in Erscheinung tritt. Und ebenso, ob man auch das eine Macht nennen darf, was nie das Handeln bestimmte. Aber selbst dann, wenn man sich entschließen sollte, zwecks Vermeidung der Vorstellung obskurer Mächte, also die niemals in Erscheinung treten, wenn man zur Vermeidung dieser Vorstellung begrifflich Macht an Realisierung bindet, wird das Problem nicht geringer. Denn die Möglichkeit eines Geschehens ist natürlich in seiner Wirklichkeit verschwunden und bleibt nicht länger als Möglichkeit bestehen. Nehmen wir also die Realisierung als Kriterium der Redeweise eines Vorliegens von Macht, dann könnte der Begriff der Macht nichts erklären, weil der Begriff kein unabhängig von der Realisierung feststellbares Phänomen darstellen würde und jede Attribuierung von Macht an beobachtbare Prozesse nur eine Pseudo-Erklärung wäre. Nehmen wir aber umgekehrt die objektive und subjektive Idealität von Macht als Bedingung der Möglichkeit von Geschehen an, dann könnten wir Macht überall und jederzeit vermuten, ohne je Nachweise antreten zu müssen. Aus dieser doppelten Schwierigkeit hilft scheinbar eine Annahme einer Macht zur Macht. Das wäre dann analog in etwa der Fiktion einer philosophischen Freiheit hinter aller politischen Freiheit bzw. auch Unfreiheit. Wenn danach die Macht zu handeln sich realisieren muss und in der Realisierung als Überführung der Möglichkeit in die Wirklichkeit selbstvernichtend aufgeht, dann muss es offenbar dahinter eine ideale Macht geben, die die Realisierungsmacht ermöglicht. Solch eine Konzeption darf man den Platonismus der Macht nennen, oder Bernhard Taurig hat in seinem Buch über die Zukunft der Macht es dann auch die essentielle Macht genannt. Dieser Machtbegriff muss freilich auf der Seite des Objekts die gleiche Struktur unterstellen. Denn dem in der Realität sich auflösenden Handeln können entspricht ein ebenfalls in der Realität sich auflösendes Behandelt werden können auf Seiten der Welt. Das, damit es auch weiter objektive Möglichkeiten gibt, durch eine ebenso ideale Macht des Behandelt werden Könnens abgesichert sein muss. In diesem Sinne hat im Anschluss an Platons Timaios das Mittelalter die Lehre von der Potentia activa und Potentia passiva entfaltet, deren realistischere Version bei Aristoteles lediglich von zwei Aspekten eines relationalen Prozesses spricht. Die Unterscheidung aktiver versus passiver ist dabei natürlich jeweils spezifisch zu vollziehen, weil es natürlich unter den Ideen selbst keine Machtbeziehungen geben kann. So kann zum Beispiel eine Institution als eine Handlungsmacht etwa im Sinne eines Amtshandelns angesehen werden, begriffen werden, aber ebenso wohl als gestaltungsfähig. Diese im Mittelalter überaus einflussreiche Lehre vom Zusammentreffen von Potentia activa und Potentia passiva in der Realisierung des Handelns verleiht der Machtrelation, und das ist der Vorteil, die Einschränkung auf die Kompatibilität mit dem Sein. Also wir brauchen da nicht nach obskuren Mächten zu suchen. Viele der Theorien, die von einer Idealität von Macht ausgehen, kennen allerdings ein Oberhalb jeglicher Macht, nämlich eine normative Ordnung, durch die die Macht, also das Können, an die Idee des Guten, wenn Sie so wollen, an ein Sollen, gebunden werden sollte. Konkret entsteht daraus in vielen Zusammenhängen der politischen Philosophie die Macht, die Forderung, die Macht an die Idee des Rechts oder der Gerechtigkeit zurückzubinden. Nun kann man diese Theorie allerdings auch so verstehen, dass die Beziehung zwischen Potentia activa und Potentia passiva, die ich zunächst mal als eine symmetrische dargestellt habe, eine von Natur aus asymmetrische sei. Beispielsweise, weil Kränklichkeit nicht die Fähigkeit ist, nach Belieben krank zu werden, sondern die Unfähigkeit, der Krankheit zu widerstehen. Das heißt eben nicht als Macht, sondern als Ohnmacht. Mit der Einführung dieser Differenz, das heißt mit der Einführung der Asymmetrie zwischen Potentia activa und passiva, wird das Machtdenken der Neuzeit weithin bestimmende Kausalbegrifflichkeit von Macht vorbereitet, die die Macht als eine Ursache für Wirkungen verstanden wissen möchte. Und diese Vorstellung einer Kausalbegrifflichkeit fließt dann ein in eine Handlungslogik von Macht. Die Handlungslogik von Macht setzt voraus, dass sich auf beiden Seiten einer Machtrelation potenziell Handelnde befinden. Dass das Handeln allgemein das kausale Verursachen von als Zielen gesetzten Wirkungen durch Mittel darstellt und dass bei konfligierenden Zielen auf einer Seite die effektiveren Mittel sind. Und das ist dann der mächtigere. Solche Theorien gewinnen ihre Ausprägung in einer politischen Theorie, die sich die klassische Mechanik als Vorbild wählt, also die Theorie von Thomas Hobbes. Ich zitiere Hobbes: "The power of a man to take it universally is his present means to obtain some future apparent good. And it is either original or instrumental." Die Unterscheidung originaler und instrumentaler Macht unterläuft jedoch bereits bei Hobbes, der diese Kausaltheorie ja aufgenommen hat, die reine Kausaltheorie. Die originale Macht ist das, was einer aufgrund seiner Kraft oder der Kraft seines Körpers vermag. Die instrumentale Macht dagegen kann angeeignet sein, ja, und jetzt kommt es, weswegen das die Kausaltheorie unterläuft, sie kann ein reines fiktives Zuschreibungsphänomen sein. Ich zitiere noch einmal Hobbes: "Reputation of power is power." Die Wirksamkeit von Machtfiktionen ist der Ermöglichungsgrund von so etwas wie fiktiven Körpern, letztlich des Leviathan, der seine unwiderstehliche Machtfülle ausschließlich der fiktiven Unterstellung der Machtübertragung durch einen Gesellschaftsvertrag verdankt. In sozialen Zusammenhängen hat die Kausaltheorie der Macht zur Folge, dass Machtzusammenhänge als Nullsummenspiele erscheinen müssen. Je mehr Macht einer hätte, das heißt, je mehr Wirkung sein Handeln hervorbringen kann, desto weniger haben zwangsläufig die anderen Positionen in dem gleichen sozialen Zusammenhang. Dritter Abschnitt. Seit dem Mittelalter viel bedacht ist die Tatsache, dass eine der Erscheinungsformen von Macht Hierarchien sind. Hierarchien bedeuten nicht unbedingt Herrschaftsstrukturen, ich kann das aber jetzt nicht weiter ausführen. Nach dieser Denkfigur steht dann in der Ordnung der Macht ein Mächtigster, tendenziell der Allmächtige, an der Spitze einer solchen Hierarchie. Je tiefer in der Hierarchie jemand steht, desto weniger Macht hat er. In dieser Denkfigur ist Macht klarerweise keine Handlungsmacht. Sonst müsste man ja dem Allmächtigen unentwegte und unendliche Emsigkeit des Handelns zuschreiben. Im Gegenteil wird hier erstmals gedacht, dass Macht genau darin besteht, nicht handeln zu müssen, sondern zum Beispiel andere für sich handeln zu lassen oder postmodern gesprochen, im Rahmen meiner theoretischen Überlegungen, das Handeln temporal, sozial oder diskursiv aufzuschieben in eine Modalisierung des Handelns zu einer Möglichkeit des Handelns, später durch andere oder auf andere Weise. Diese bereits im Mittelalter entdeckte und diskutierte Mittelbarkeit der Macht, also Relationalität und Medialität, heißt aber keineswegs, dass der andere zum bloßen Mittel eigener partikularer Zwecksetzungen gemacht würde, wie es die Handlungslogik von Macht nahelegen würde. Im Rahmen der feudalen Ordnung soll gewährleistet sein, was aber auch sonst gelten würde, dass Macht der Handlungs- und selbst der Zwecksetzungskoordination dienlich ist, um gemeinsame Anschlusshandlungen und Anschlusshandlungsorientierungen zu ermöglichen. Wenn zum Beispiel mehrere zur Ehre Gottes einen Dom bauen, dann wird in dem gemeinsamen Projekt nicht einer zum Mittel der Handlungsdurchsetzung eines anderen gemacht, also des Dombaumeisters oder wie auch immer. Nicht einmal Gott kann man hier sinnvollerweise als den universellen Ausnutzer der Menschen einsetzen. Der Anlage nach ist die hierarchische Ordnung der Macht eine Friedensordnung, weil die Machtdistribution in ihr keine persönliche ist, sondern an der Position hängt, die einer dann bekleidet. Tatsächlich sind aber auch die Positionen in der Hierarchie nicht nur durch die Quantität der Macht, Fülle oder weniger Macht, sondern auch der Qualität nach unterschieden, was zwangsläufig zu Interpretationsdifferenzen und letztlich auch zu Konflikten führt. Prominent war im Mittelalter der Streit zwischen der, ob es eine oder zwei Ordnungen der Macht in dieser Welt gäbe, das heißt, ob die Einheitsspitze erst in Gott oder bereits in dieser Welt zu finden sein müsse und wenn letzteres, ob in dieser Welt die geistliche Macht, die Auctoritas Sacrata Pontificum, oder die weltliche Macht, Regalis Potestas, unter- und einzuordnen sei oder umgekehrt. Das Ganze geht übrigens zurück auf einen Brief des Papstes Gelasius I. an den oströmischen Kaiser Athanasius I., also diese Unterscheidung Auctoritas Sacrata Pontificum und Regalis Potestas, wo eben Gelasius gesagt hat, es gibt nur zwei Mächte in dieser Welt. Er meinte allerdings, glaube ich, es gibt nur zwei und nicht einen oströmischen Kaiser, sondern einen weströmischen und einen Patriarchen von Konstantinopel und einen römischen Papst, sondern es gibt nur genau zwei, die geistliche und die weltliche Macht. Das ist dann im Mittelalter dann so gedeutet worden, dass es genau zwei gibt, zwei geben müsse. Und dann ist natürlich der reale Streit derjenige, wer soll herrschen, der Kaiser oder der Papst. Und es hat die entsprechenden philosophischen Legitimationsbemühungen beider Seiten gegeben. Also zum Beispiel von Aegidius Romanus, der gesagt hat, naja, natürlich muss die geistliche Macht den Vorrang haben, weil ja auch die Seele den Körper beherrscht oder beherrschen soll jedenfalls. Dem entgegnete Marsilius von Padua, nein, umgekehrt. Die weltliche Macht muss den Vorrang haben, weil die geistliche Macht bloße Heilsmacht ist, also die sogenannte Schlüsselgewalt, was man ja auch daran sehen könnte, dass Jesus in dieser Welt keine weltliche Macht für sich beansprucht habe. Diese Kontroverse ist bis heute nicht verstummt und firmiert säkularisiert unter solchen Oppositionspaaren wie Geist und Macht oder Vernunft und Macht, hinter denen sich dann nichts anderes als ein Machtanspruch der Intellektuellen verbirgt, oder in den Teilen von Deutschland, die nicht säkularisiert worden sind, wie also im Bistum Paderborn. Da wird im Moment von dem Bischof von Paderborn eine Ausstellung Canossa 1077 groß organisiert. Und das ist natürlich die Aufforderung, sich dieses als Vorbild zu nehmen, dass die weltliche Macht die Knie vor der geistlichen Macht zu beugen habe. Wie aussichtsreich das heute erscheint, weiß ich nicht. Die Konzentration der Macht in einer einzigen Position als Allmacht wirft nicht unerhebliche theoretische Probleme auf. Wenn nämlich Macht von der Art der Möglichkeit ist, Potentia, dann entsteht die Frage, ob Gottes Macht in der unendlichen Fülle seiner Möglichkeiten aufgeht oder ob die Allmacht genau darin besteht, beliebige neue Möglichkeiten erschaffen zu können. Anders gesagt, kann Allmacht in der gleichen Weise gesteigert werden wie Macht generell, worauf ich später noch zu sprechen kommen werde. Der mittelalterliche Streit ist an der Frage des Petrus Lombardus entstanden. Utrum Deus poturit facere mundum meliorem quam fecit. Das heißt, ob Gott eine bessere Welt als die wirkliche Welt hätte schaffen können. Die Antwort war, dass Allmacht nicht steigerbar ist. Dass es also auch für Macht absolute Grenzen gibt, die sich in Gott finden. Aber diese Antwort ist nicht letztlich befriedigend. Wenn Gott ein Handelnder ist, dessen Handlungsresultat die Schöpfung ist, dann hat er darin eine seiner Handlungsmöglichkeiten realisiert und implizit andere negiert. Ohne eine solche Negation qua Selektion von Möglichkeiten wäre es eben kein Handeln gewesen, sondern ein Automatismus, ein determinierter Automatismus, den man Gott natürlich auch wiederum nicht zuschreiben wollte. So kam, also als Lösung dieses Problems, Duns Scotus auf die Idee, eine Potentia absoluta von einer Potentia ordinata zu unterscheiden. Letztere ist die Machtentfaltung im Rahmen einer Ordnung, sei es die Schöpfung, sei es eine politische Ordnung, das wird von Duns Scotus genau schon so thematisiert. Potentia absoluta dagegen ist eine Macht, die sich von einer bestehenden Ordnung löst. Absoluta. Jeder, der sich von einer Ordnung löst, ohne die Befugnis zur Einrichtung oder Veränderung von Ordnungen zu haben, vergeht sich gegen die bestehenden Gesetze einer bestehenden Ordnung. Derjenige aber, der eine Ordnung schaffen kann, bindet sich zwar an sie, indem er in seinem Handeln, Potentia Ordinata, genau den Gesetzen folgt. Er könnte aber auch und er dürfte aber auch anders verfahren. Der Begriff der absoluten Macht ist daher ein Begriff, der die Kontingenz der jeweiligen Ordnung zu denken erlaubt. Es konnte nicht fehlen, dass dieser Begriff der Potentia Absoluta dann im Absolutismus der Neuzeit umgesetzt, in politische Termini umgesetzt wurde. Danach hat der Souverän zwar die von ihm selbst, nämlich Potentia Absoluta, erlassenen Gesetze in seinem Handeln, Potentia Ordinata, zu befolgen, er ist an sie gebunden, aber er kann und nur er kann sie auch jederzeit, allerdings nicht immerfort, ändern, ohne damit Ordnung als solche infrage zu stellen. Die in der Neuzeit säkular gedachte absolute Macht des Souveräns ermutigte natürlich in der Folge dann zu weiteren Selbstermächtigungen solcher absoluter Macht, zum Beispiel im Namen einer als ideal gedachten Menschheit oder des Proletariats oder was weiß ich. Alles, was man absolut setzen kann. Die Möglichkeit der Ausbildung von Machthierarchien, unabhängig von ihrer theologischen Legitimation, beruht darauf, dass Macht nicht nur linear steigerbar ist durch die Akkumulation von Möglichkeiten des Handelns oder des Handelnlassens, was ja auch schnell die Kapazität von Handelnden bzw. potenziell Handelnden überforderte, sondern auch modal. Das heißt, durch rekursive Anwendung von Handlungsmodalisierungen, sodass nicht nur das Handeln anderer bewirkt, sondern auch deren Macht zu handeln oder Dritte handeln zu lassen beeinflusst werden kann. Ja, dass dieses die Bildung von Möglichkeiten, die eigentliche und effektivste Realität der Steigerung von Macht darstellt. Während Macht in der einfachen Realisierung im Handlungsvollzug sich ja, wie gesagt, an das Handeln verliert. Nicht wenn A den B zwingt, zeigt sich seine Macht, sondern wenn etwas geschieht, weil A den B zwingen könnte und B das weiß und A weiß, dass B das weiß. Und wenn beide das Zwangshandeln vermeiden möchten, aber B stärkere Gründe hat, es vermeiden zu wollen. Luhmann sagt dazu, ich zitiere, gerade weil sie nicht benutzt und solange sie nicht benutzt wird, gibt die Möglichkeit der Verhängung negativer Sanktionen Macht. Daher ist die Macht am Ende, wenn sie provoziert werden kann. Die Ausübung physischer Gewalt ist keine Anwendung von Macht, sondern Ausdruck ihres Scheiterns. Ich könnte jetzt, tue ich aber nicht, auch auf die Unterscheidung von Macht und Gewalt bei Hannah Arendt zu sprechen kommen, weil die in der gleichen Weise den Unterschied von Macht und Gewalt vollzieht. Gewalt ist das Scheitern von Machtzusammenhängen. Menschliches Handeln, das einen problematischen Zeithorizont hat und dem damit seine eigene Kontinuität, Fortsetzbarkeit und Anschließbarkeit weiteren Handelns zum Problem wird, braucht Macht, denn Macht dient der Handlungskontinuitätssicherung. Das geschieht, indem die Realität von Handlungen, Actus, zur Möglichkeit von Handlungen, Potentia, modalisiert wird, handlungstheoretisch als einem Subjekt unterstellte Fähigkeiten oder systemtheoretisch als strukturierter Raum von Chancen. Das heißt, die Realisierungsrichtung im Handeln von der Möglichkeit zur Wirklichkeit wird umgedreht, von der Wirklichkeit zur Möglichkeit. Wer jede gewollte Anschlusshandlung an seine Handlungen selbst tatsächlich vollziehen muss, der hat geringe Macht. Wer aber Anweisungen oder Erwartungen ausgeben kann, dass die Dinge besorgt werden sollten, ohne dass er ständig Befehle erteilen müsste, der hat genau in diesem Zusammenhang Macht. Auf diese Weise eben können Handlungsmöglichkeiten nicht nur akkumuliert, sondern iterativ gesteigert werden. Das soll heißen, es werden durch Macht nicht nur weitere Handlungsmöglichkeiten, nämlich für morgen, eröffnet, sondern auch mehr Möglichkeiten zur Eröffnung zukünftiger Möglichkeiten. So bleibt es eben nicht bei einfacher Handlungsmacht, sondern es bilden sich über sozialen, temporalen und diskursiven Iterationen Machtstrukturen mehr oder weniger stabiler Natur aus, die die Verlässlichkeit und Sicherheit des Handelns und der Handlungsprojektierung gemäß Machtorientierung gewährleisten soll. So sichert Macht die Möglichkeit, handeln zu können und Handlungen fortsetzen zu können, beziehungsweise Handlungen an Handlung anschließen zu können, ferner die Möglichkeit, über die Realisierung der Möglichkeiten erster Stufe zu entscheiden und so weiter und so fort. Wenn Macht in Hierarchien dieser Art zum Beispiel verstetigt und gesteigert werden kann, dann kann die Position der niedrigeren Hierarchiestufe nicht nur als ordnungsgemäße Partizipation an größerer Macht gedeutet und erlebt werden, sondern auch als Unterworfenheit. Demzufolge kann von dort aus auch, insbesondere nach Zerbrechen der Selbstverständlichkeit, zum Beispiel feudaler Ordnungen, Machtkritik geäußert werden, bis hin zu der liberalen Unterstellung bei Burckhardt geäußert, dass die Macht an sich böse sei und daher nur ein Minimum staatlich und institutionell konstituierter Macht zu dulden sei. Die antiautoritäre, und ich stamme ja aus dieser Generation, nicht wahr? Antiautoritäre, liberalistische oder anarchistische Verdächtigung jeglicher Macht hat jedoch die Universalisierung des Verdachts zur Folge, jemand habe Macht, und die ubiquitäre, auch beliebig verfügbare Entlarvung versteckter Macht, die freilich vergisst oder darüber täuscht, dass Machtentlarvung selbst eine Machtgeste ist. Das haben wir ja gewusst und ausgenutzt damals. Im Hinblick auf die Machtbetroffenen kann daher auch davon die Rede sein, dass jeder Macht eine Gegenmacht entspricht, sodass jede Macht mit Widerstand rechnen muss und sich an ihm bewähren muss. Das ostensive Vorbringen von Ohnmacht ist, wie Nietzsche in seiner Theorie des Ressentiments gezeigt hat, nichts anderes als eine entweder sich selbst verkennende oder verleugnende oder aber eine besonders hinterlistige Form der Machtausübung. Die Macht der Ohnmacht ist die raffiniertere, die sophistische Macht, weil sie erstens die Macht der ersten Ebene voraussetzt, die Macht der Mächtigen, in Anführungszeichen, wenn Sie wollen, weil sie zweitens aber an eine dritte, eine Beobachter- und Beurteilungsinstanz appelliert, um sich mit ihr zu verbünden. Und sei dieser dritte auch nur das Gewissen des sogenannten Mächtigen, um dessen Unbefangenheit der Machtübung zu trüben oder anzukränkeln, wie Nietzsche das gesehen hat. Machtkritik zeigt aber auch die generelle Legitimationsbedürftigkeit von Macht, weil Menschen sich andere Formen der Absicherung eines Handlungskontinuums, also der Fortsetzung von Handlungen, vorstellen können, zum Beispiel durch ursprüngliche oder als ursprünglich vorgestellte und nicht zerbrochene Kontinua der Zwischenmenschlichkeit, wie etwa Liebe oder Solidarität. Macht interveniert in diese als ursprünglich fantasierten Kontinua. Ich rede immer so, weil diese Unmittelbarkeit gibt es natürlich nicht, wenn man sich Hegel mal, wenn man mal ein bisschen Hegel zur Kenntnis genommen hat. Unmittelbarkeit ist immer vermittelte Unmittelbarkeit. Also diese als ursprünglich vorgestellten Kontinua, wir kommen ja nicht aus dem Paradies, sondern wir bringen das Bild des Paradieses mit uns und messen gewisse Realitäten daran. Also vor diesem Hintergrund vorgestellter, ursprünglicher und anarchischer Kontinua erscheinen die neuen Kontinuitäten der Macht, die auf der Grundlage eines Bruchs versprechen, störungsunanfälliger zu sein und sozial, temporal und diskursiv in höherem Maße generalisierbar zu sein, dass diese neuen Kontinuitäten der Macht rechtfertigungs- bzw. legitimationsbedürftig erscheinen. Erfolgreiche Machtkritik muss mächtig sein und dieses zur Not auch vor sich selbst verheimlichen, aber genau darin teilt sie das Merkmal jeglicher Macht. Machtverbergung gehört wesentlich zur Wirksamkeit von Macht, denn wenn sie, wie ja Hobbes schon wusste, denn wenn die Meinung, jemandem zuzusprechen, dessen Macht befestigt oder sogar erst erschafft, dann darf diese Meinung nicht durch aufgeklärtes Wissen ersetzt werden können, ohne dass die betreffende Macht Schaden nimmt. Ich zitiere in diesem Falle Foucault: Die Geschichte der Kämpfe um die Macht, also die Geschichte der wirklichen Bedingungen ihrer Ausübung und Aufrechterhaltung, das darf nicht gewusst werden. Zitat Ende. Wenn aber jede Machtanfechtung zugleich ein Machtanspruch ist, dann ist eben darin ersichtlich, dass nicht einer dadurch mächtiger wird, dass ein anderer in seiner Macht geschmälert wird. Ohnehin ist ja nicht die Dyade oder eine Dyadenverkettung mit gegenseitiger Anerkennung die Grundfigur des Sozialen, wie uns die Anerkennungstheoretiker der Sozialphilosophie weismachen wollen, sondern überlegene Macht wächst, wie Nietzsche schon wusste, mit dem Widerstand unterlegener Macht. Daher aber eben Dyadentranszendent, sich Machtdifferenz stets vor Dritten abspielen, die etwas strukturell anderes sind als weitere andere. Deswegen teilt sich das Interesse der Machtunterlegenen stets in die Unterwerfung unter größere Macht und in die Partizipation an ihr vor der Bühne des Dritten. Nicht nur Furcht motiviert die Fügsamkeit in überlegene Macht, sondern ebenso der Genuss der Partizipation an ihr. Das hat übrigens auch Judith Butler in ihrem Buch über Macht genauso gesehen. Ich zitiere an dieser Stelle Judith Butler: Das Subjekt lässt sich durchaus so denken, dass es seine Handlungsfähigkeit von eben der Macht bezieht, gegen die es sich stellt, so unangenehm und beschämend, dass insbesondere für jene sein mag, die glauben, Komplizenschaft und Ambivalenz ließen sich ein für allemal ausrotten. Zitat Ende Butler. Tatsächlich stellt die gemeinsam geteilte Macht für beide eine Machtsteigerung dar. Nur wenn der Blick auf die Machtdifferenz eingeschränkt wird, kann es so scheinen, als wäre die Macht für den Unterlegenen allerdings nur an sich böse. Dem eingeschworenen Machtkritiker entgleitet sein Gegenstand ebenso natürlich wie dem objektivierenden Sozialwissenschaftler stets in den Rücken seiner selbst. Das führte bei mir, Petra Gehring hat das eben erwähnt, zu dem Vorschlag, an die Stelle einer Kritik der Macht oder an die Stelle einer Theorie der Macht eine Semiologie der Macht, eine Spurenkunde der Macht zu setzen. Wenn es auch die erwähnte Spannung zwischen Geist und Macht gibt, hält sich ebenfalls eine lange Tradition daran, einen Zusammenhang zwischen beiden zu statuieren. Wissen bedeutet Macht, Macht erzeugt Wissen. Und das betrifft nicht nur das Wissen über Macht. Wenn es nur die erwähnte Dichotomie von Geist und Macht gäbe, wäre es für die Wissenden ratsam, die Nähe der Macht zu meiden. In den Qualitäten Gottes jedoch, die Fülle von Sapientia, Bonitas und Potentia zu sein, ist die Kompatibilität von Wissen und Macht schon vorgedacht. Und Francis Bacon hat das für die Neuzeit als Leitthema der Naturbeherrschung formuliert. Dieses Wissen ist Wissen über die Natur, das zuerst durch eine Machtausübung gegenüber der Natur gewonnen wird, indem die Natur im Experiment gezwungen wird, ihre Geheimnisse preiszugeben. Anschließend wird das so gewonnene Wissen als Machtfaktor im Sinne eines Mittels der Naturbeherrschung eingesetzt. Wenn Bacon sagt, dass nearly the same roads to human power and human knowledge führten, dann zeigt sich bereits hier, wie Macht nicht mehr von ihrem Ursprung her gedacht werden kann, sondern ebenso sehr von ihren Wirkungen. Dass die angesprochene Beziehung von Machtausübung und Wissenserzeugung nicht nur für Zweck-Mittel-Zusammenhänge der technischen Naturbeherrschung gilt, das hat in eindringlichen Analysen zur Genese der Humanwissenschaften Michel Foucault gezeigt. Für Nietzsche ist dann jeder Wille zur Interpretation wegen des grundlegenden Perspektivismus auch eine Manifestation des Willens zur Macht. Traditionelle Theoretiker sehen Nietzsche sich damit in die Fallstricke des Relativismus verwickeln. Tatsächlich aber hat Nietzsche keine Theorie dieses Zusammenhangs entfaltet, sondern der betreffende Aphorismus ist nichts anderes als ein Hinweis darauf, welchen Spuren man zu folgen hätte. Und auch Foucault hat keine richtige Theorie des Zusammenhangs von Wissen und Macht entfaltet, sondern ist überwiegend in historischen Untersuchungen den Spuren dieses Zusammenhangs gefolgt. Die mit dem Namen Nietzsche verbundene Formel eines Willens zur Macht ist ein Beispiel eines uneingeschränkt positiven Begriffs von Macht. Nach ihm ist der Wille zur Macht ein Grundtrieb des Lebendigen. Daher ist diese Formel auch nicht auflösbar, so als könne der Wille auch auf etwas anderes als gerade die Macht, also der abwechslungshalber mal auf Ohnmacht gerichtet sein. Daher muss auch von Nietzsche jede anders erscheinende Willensartikulation auf diesen Grundtrieb des Lebendigen zurückgeführt werden. Also auch die scheinbare Dichotomie von Geist und Macht. Zu diesem Willen zur Macht gehört auch seine, bereits von Hobbes festgestellte Eigenschaft von Macht, ihre Unersättlichkeit, die auf diesen Steigerungsbedingungen, die ich geschildert habe, natürlich beruht. Unersättlichkeit von Macht. Das heißt, der Wille zur Macht erfüllt sich nicht in einem angeblichen Besitz von Macht. Der von Nietzsche verschiedentlich angesprochene Genuss des Machtgefühls ist demnach nicht der ruhige Genuss eines erreichten Ziels, sondern ist aktuell überhaupt nur im Vollzug, in der Übermächtigung, wie Nietzsche sagt. Daher lieben die Machtmenschen nicht die Schwachen, die ihnen Gefügigen, sondern sie lieben die Starken und ihren Widerstand. Machtgenuss ist das Gefühl des Dompteurs eines Tigers und nicht das des Herrchens eines Schoßhundes. Allerdings gibt es eine Perversion dieses Machtwillens und das ist das schon geschilderte Ressentiment. Das heißt, derjenige Machtwille, der Schwachheit als Argument verwendet und den Starken ihre Stärke moralisch vorwirft. Solche alltagspsychologischen Hintergrundorientierungen hat der spätere Nietzsche aufgegeben und er gibt dem Willen zur Macht eine universelle Bedeutung. Eine der Formulierungen dafür ist, ich zitiere, dem Werden den Charakter des Seins aufzuprägen, das ist der höchste Wille zur Macht. Zitat Ende. Nunmehr ergibt sich im Rahmen einer dynamischen Ontologie des Werdens ein differenztheoretischer Machtbegriff, dass dem Willen zur Macht ein ebenso bestimmter Widerstand entgegensteht, ist jetzt kein kontingentes oder nur den Machtgenuss steigerndes Faktum mehr, sondern es gilt nur im Widerstreben ist der Wille zur Macht. Ich zitiere, ein Machtquantum ist durch die Wirkung, die es übt und der es widersteht, bezeichnet. Es ist essentiell ein Wille zur Vergewaltigung und sich gegen Vergewaltigung zu wehren. Nicht Selbsterhaltung. Jedes Atom wirkt in das ganze Sein hinaus, es ist weggedacht, wenn man diese Strahlung von Machtwillen wegdenkt, deswegen nenne ich es ein Quantum Wille zur Macht. Zitat Ende. Konsequenz dieser dynamischen Ontologie der Macht bei Nietzsche, also der differenziellen Ontologie der Machtquanten, ist es, dass die Beziehung auf den Menschen entfallen kann. Auf der neuen Bezugsebene des Lebens wird jedoch auch die für die Selbstinterpretation des Menschen so geläufige Innen- und Außendifferenz hinfällig. So macht sich die Konstitution des Seelischen, der Wille zur Macht, unter der Vielfalt der Triebe, Seelenteile, sagt Nietzsche auch, die widerstrebenden Teile untertan. Nietzsche, unser Leib ist ja nur ein Gesellschaftsbau vieler Seelen. So wie die Einheit der Gesellschaft eben keine Voraussetzung ist, sondern eine zu bewältigende Aufgabe, so ist auch die Seele keine vorauszusetzende Einheit, sondern eine zu bewältigende Aufgabe. Die Einheit aber wird auf beiden Ebenen nicht durch Konsens oder Konvention erreicht, sondern ist Resultat, so Nietzsche jedenfalls, eines fundamental agonalen Prozesses. Daher ist auch das Recht, vorhin hatte ich schon darüber gesprochen, das nach einer langen Tradition vermeintlich der Macht zügelnd gegenübersteht, nichts anderes als ein Mittel, größere Machteinheiten zu bilden. In dem Zusammenhang muss es auch gesehen werden, dass Nietzsche den Menschen eben nicht als Individuum, sondern als Dividuum auffasst. Eine Vielfalt des Begehrens durchzieht den Leib, so bleibt als einzig mögliche Darstellungsebene diejenige leibhaftiger Machtquanten. Denn die sogenannten Tatsachen gibt es nicht, an die der Positivismus so gerne als Rückversicherung seiner Ambitionen glauben wollte. Diese Tatsachen sind Feststellungen, die der Wille zur Macht in seiner Gestalt als Wille zur Interpretation, als Dynamik des Werdens, angesichts der Dynamik des Werdens vornimmt. Das, ich zitiere noch einmal Nietzsche, alles überwältigen und Herr werden, ein Neuinterpretieren, ein Zurechtmachen ist, bei dem der bisherige Sinn und Zweck notwendig verdunkelt oder ganz ausgelöscht werden muss. Zitat Ende. Im Zeitalter der klassischen Metaphysik der Substanzen konnte Macht als Möglichkeit offenbar nur gedacht werden, als versteckt im Subjekt oder im Objekt. Das heißt, als Vermögen zu handeln oder als Möglichkeit behandelt zu werden. Sobald Macht aber in der Handlungsrealisierung dann ihr Versteck verließ, war sie es schon nicht mehr, nämlich nicht mehr Macht. Auch den Vertragstheorien der Neuzeit lag diese Vorstellung noch zugrunde, selbst wenn hier dieses Vermögen wie ein Kapital oder ein Besitzrecht als übertragbar gedacht wurde auf ein fiktives Subjekt. Nicht anders verhielt es sich mit den Machtminimierungsvorstellungen, die für die Minimierung beim Staat oder bei anderen für den Erfolg immer eigene Macht beanspruchen mussten. Gänzlich anders kann Macht nach dem Ende der Substanzmetaphysiken gedacht werden, und zwar als modale Relation, die zwischen und nicht in oder bei den Menschen besteht. Wenn man im nachmetaphysischen Zeitalter die Handlungstheorie der Macht als substanzmetaphysisches Relikt und erst recht ihre Nachfolgerin, die angebliche anthropologische Fundierung der Machttheorie, zugunsten einer modalen Relationstheorie aufgegeben haben wird, dann erscheint nicht mehr das Subjekt als Ursprung der Macht, sondern es erscheint selbst als eines ihrer Effekte. Übrigens, das kleine Büchlein von Hann, der ja nicht in der Vorlesungsreihe hier auftreten wird, Was ist Macht? Reklambändchen, das geht noch genau von dieser Vorstellung aus, nicht? Das von einer subjekttheoretischen Fundierung der Machttheorie. Sonst ist es sehr lesenswert, aber das ist natürlich falsch. Sag ich jetzt mal so, aus Wille zur Macht. Nicht? Der Wille des Subjekts wird dann als erst durch Macht generiert zu denken sein, und zwar von Anfang an als ein normiert generierter. Auf diese Weise wird jeglicher Unterdrückungsunterstellung, die annimmt, dass die Eigentlichkeit und die Selbstverwirklichung des Subjekts durch die Macht eingeschränkt oder deformiert würde, der Boden entzogen. Nur als Unterworfene sind sie Subjekte. Die Vielfalt möglicher Verhaltensweisen ist durch den, wie ich es nenne, kommunikativen Text immer schon an eine Modalisierung durch Symbole angeschlossen. Und daher nie weder diffus noch authentisch. Die Macht garantiert nicht, und in der Postmoderne immer weniger, die Kontinuität eines Selbst oder seiner Identität, sondern sie garantiert die Kontinuität der Relation von Selbst und anderem als nicht substantialistisch identifizierbare Positionen im sozialen Prozess. Ein soziales System hätte vor allem unter Bedingungen der Moderne oder gar der Postmoderne keine Aussicht auf Bestand, wenn die Positionen im Prozess substanziell festgelegt und identifizierbar wären, sodass eine fest umrissene Gruppe von Individuen die Macht hätte und die anderen nicht. Vielmehr entspricht jeder Machtübung an einer Position im Sinne der Anschlusssicherung durch Modalisierung auf einer Ebene, eine Machterfahrung auf dieser Ebene, aber ebenso sehr eine Machtübung auf einer anderen Ebene. Ich zitiere wiederum Foucault, mit anderen Worten, die Macht wird nicht auf die Individuen angewandt, sie geht durch sie hindurch. Zitat Ende. Diesen Typ nennt, aber ich glaube, du hast das alles schon erzählt, nicht? Beim letzten Mal oder irgendwann. Also kürze ich jetzt also an der Stelle mal ab. Wenn Macht heute eben nicht mehr als eine Substanz oder als eine Akzidenz irgendwelcher Substanz aufgefasst werden kann, sondern als eine modale Relation, die ein tendenziell gewaltförmiges Handeln aufschiebt oder erübrigt, indem dieses als bloße Möglichkeit in die Zukunft oder auf andere oder in einen anderen diskursiven Rahmen verlagert wird, stellt sich die Frage, über welche Vermittlungsweisen solcher Art Macht bei der Verlagerung zurückgreifen kann. Eine derartige Vermittlung ist notwendig, weil das gegenwärtige Nichthandeln eines selbst nicht heißt, dass nichts geschieht oder nichts zu geschehen brauchte und auch nicht, dass den Dingen ihr Lauf gelassen wird, also das sogenannte Diktat des vermeintlichen Sachzwangs, sondern im Gegenteil. Durch die Modalisierung wird das Handlungsfeld stärker und effektiver strukturiert, als es durch bloßes Handeln möglich gewesen wäre. Es wird also auch deutlich werden müssen, dass bestimmte solcher Verlagerungs- und Vermittlungsformen wahrscheinlicher sind als andere. So sind zum Beispiel die Verlagerung auf den inneren anderen eines Selbst, also die sogenannte Seele, und die in die Vergangenheit eher unwahrscheinlich, weil die Verschiebung des Nichthandelns eines Selbst auf die innere Macht doch immer noch auf die Vermittlung mit äußeren anderen angewiesen bleibt, die sich durch diese innere Macht als beeindruckbar erweisen müssen. Das wird eigentlich nur dann gelingen können, wenn das Selbst exklusiv über ein Wissen oder über Normen disponieren kann, das dem anderen und dem Dritten absolut unzugänglich ist. Und das ist in der Moderne und in der Postmoderne eher unwahrscheinlich. Ähnliches gilt für die Verlagerung der Macht als Handlungsmodalisierung auf die Vergangenheit. Die Möglichkeit einer Vergangenheitsveränderung hängt nicht nur an der Kompatibilität mit anderer Zukunft zusammen, also doch mit vorrangigen Machtstrukturen, sondern ebenso sehr auch damit, dass dabei andere mitmachen und dass eine Kompatibilität mit epistemischen normativen Strukturen dieser Macht mit anderer Vergangenheit besteht. Diese unwahrscheinlichen Sonderfälle verweisen mit Nachdruck auf das, was auch die für die Normalfälle von Macht ein zu lösendes Problem darstellt, die Vermittlung. Ich könnte, muss aber nicht, jetzt noch etwas über Vermittlung sagen, und zwar bei Hegel. Wir können aber auch jetzt hier Schluss machen. Das wären also noch zwei Seiten oder sowas. Frage an die Runde. Unter gar keinen Umständen.
Also ganz wenige wollen es nicht.
Okay, wenn man die Frage so stellt, ist das auch... Gut, aber dann lassen wir die gerade mal herausgehen, die nur partout nichts über Vermittlung hören wollen. Die klassische Theorie der Vermittlungen, nämlich Hegels Philosophie, ist zugleich zentral eine Philosophie der Macht, was sich unter anderem darin zeigt, dass die wichtigsten Thematisierungen sich nicht dort finden, wo man sie normalerweise suchen würde, in der Rechtsphilosophie oder in der Geschichtsphilosophie, sondern in der Logik. Nämlich im Übergang von der Wesenslogik zur Logik des Begriffs, mit anderen Worten mit dem Eintritt in das, was Hegel das Reich der Freiheit nennt. Macht dient dort zur Bewältigung des Übergangsproblems. Radikale Übergänge sind solche Stellen, wo die Strukturen eines ersten Systems nicht mehr und die Strukturen eines zweiten Systems noch nicht gelten. Und wo es außerdem keine übergeordneten Systemstrukturen gibt, die die Übergangsregeln formulieren könnte. Die Dialektik des Übergangs erscheint von der Herkunftsseite, also der Wesenslogik her, als ein Übergreifen und seiner Äußerlichkeit nach als Gewalt. Hegel sagt an dieser Stelle explizit, die Gewalt ist die Erscheinung der Macht oder die Macht als Äußerliches. Zitat Ende. Indem aber in der Dialektik des Übergangs ins Reich der Freiheit die Reflexivität des Prozesses von Werden und Vergehen sich zeigt, bleibt auch Macht nicht das, als was sie zuerst erschien. Als die zum, so Hegel, zum Begriffe befreite Substanz lässt diese Macht das Allgemeine als Gewalt des Übergangs hinter sich. Das Allgemeine, also es ist ein Zitat, das Allgemeine ist daher die freie Macht. Es ist es selbst und greift über sein anderes über, aber nicht als ein gewaltsames, sondern das vielmehr in demselben ruhig und bei sich selbst ist. Wie es die freie Macht genannt worden, so könnte es auch die freie Liebe und schrankenlose Seligkeit genannt werden. Denn es ist ein Verhalten seiner zu dem Unterschiedenen nur als zu sich selbst. In demselben ist es zu sich zurückgekehrt. Zu sich selbst zurückgekehrt. Zitat Ende. Das Interessante an dieser Vermittlungsfigur von Macht ist nun, dass die Prozesskontinuitätsgewähr, die Macht allgemein ist, das hatte ich so dargestellt, sich bei Hegel im Übergang zum Reich der Freiheit bewährt und dass solche Macht bei ihm die Struktur eines Prozesses hat, sodass Macht keine Stabilität jenseits der Kontingenz des Werdens zu bieten vermag, sondern selbst kontingent ist und damit einer permanenten Bewährung bedarf. Solche Bewährung kann sich nur der Modalisierung bedienen. Das heißt, Macht ist wirklich nur im Prozess ihrer Iterierung. Zwei Aspekte sind an dieser dialektischen Vermittlungsstruktur wichtig. Erstens die Angewiesenheit von Macht auf ihre Negation. Diese ist auf der unmittelbaren Ebene der Widerstand entgegenstehender Mächte, von dem ja auch Nietzsche sprach. Keine Macht kommt isoliert vor, jede Macht ist eingelassen in ein Geflecht antagonistischer Mächte. Zweitens aber die Iterierung von Machtstrukturen durch Absorption anderer Mächte und eine dadurch gesteigerte Kontinuitätssicherung von Steigerung von Macht und Machtmäßigung zugleich. Also die freie Liebe, nicht wahr? Das Machtmäßigung. Das gibt der Hegelschen Redeweise von der Macht im Übergang zum Reich der Freiheit ihren spezifischen Sinn. Aber wenn so die Negationsstruktur das Modell von Macht ist, indem sie sich iterativ selbst verwirklicht und eben nicht in der einfachen Rückkehr zum Handeln und also zugleich verwirklicht und das heißt natürlich auch steigert wegen der Unmäßigkeit und zugleich mäßigt, dann wird bei dieser Macht im Übergang zugleich deutlich, dass es die Macht ist, sich in den Prozess aufzuheben. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Danke.